Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
Hallo und einen wunderschönen Montagabend. Hier ist Steve's Queer World bei Radio MKW und ich begrüße euch zu dem heutigen Thema. Ja, es wird wieder spannend. Wir werden bestimmt viel lernen, also viele von uns ZuhörerInnen und auch ich als Moderator werde wieder ein bisschen was dazulernen und ich habe mir ganz spannende Gäste dazu geholt und zwar Hans und Mike von der Yachat Group. Ich grüße euch, herzlich willkommen bei Steve's Queer World hier bei Radio MKW.
Erev Tov.
Und ich sage Shalom, ist das dann richtig?
Ja.
Shalom geht immer.
Shalom geht immer, okay. Ihr müsst noch einen Ticken lauter reden und dann kriegen wir das auch alles hin. Ich habe ja das ein oder andere Mal immer mal in Planung über verschiedene Religionen zu sprechen. Natürlich, was die Queerness in den verschiedenen Religionen bedeutet und wie queere Menschen mit oder unter der Religion leben, das tut ihr. Ihr habt sogar eine Gruppe wieder ins Leben gerufen, da kommen wir später drauf, die Yachat-Gruppe. Ihr seid queere Menschen und auch, sagen wir mal, sogenannte, ich nenne es mal Pride Allies, die das, die nehmt ihr ja auch auf, die im Endeffekt auch nicht unbedingt jüdisch sein müssen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und seid eine bunte Gruppe sozusagen, die jetzt wieder in den Anfängen steht und sich gerade weiterentwickelt. Und ich habe das als kleinen Tipp bekommen, als Tipp für die Sendung. Und ich glaube, es wird sehr spannend. Also unser Vorgespräch war es auf jeden Fall schon. Und ich freue mich auf die nächsten 2 Stunden mit euch. Musikalisch, ich habe mir dann lange Gedanken gemacht, was machst du jetzt? Also jetzt 2 Stunden hebräische Musik, wie Mike das angesprochen hat, weiß nicht, ob der eine oder die andere dann ausgeschaltet hätten oder dann gesagt hätten, was ist denn da heute Abend los? Ich habe einen Kompromiss gefunden. Ich habe mir alle, zumindest einen großen Teil der israelischen Starter beim ESC rausgesucht. Das heißt, alle ESC-Liebhaber werden jetzt natürlich hochjauchzend vor dem Radiogerät sitzen oder vor dem Laptop und freuen sich, dass sie heute Abend so viel an israelischen Songs bekommen. Und ich hoffe, es gefällt euch beiden auch. Und von daher sage ich, wir starten mit einer inoffiziellen Startnummer und zwar aus dem Jahre, an dem der ESC ausgefallen ist, das Volkstrauerjahr, was uns Corona beschert hat. Ich wünsche euch viel Spaß. 2017 war der hübsche Kerl am Start gewesen und ja, unser Beileid, da seine Mama wohl gestorben ist, gestern, heute, wie auch immer. Aber das ist nicht das Thema. Ich habe Mike und Hans hier im Studio. Ich freue mich auch, dass ich wieder Gäste vor Ort habe, was ja immer wieder mal schwierig ist, wenn die so weit weg wohnen. Aber ihr habt den weiten Weg aus Frankfurt auf euch genommen. Ich bin euch sehr, sehr dankbar dafür. Ich weiß, für die wie hat gestern einer gesagt, ja, die Stadthuschen, die haben immer so ein Problem, aufs Land rauszufahren, so ungefähr.
In tiefstem Herzen bin ich ein Mädchen vom Land.
Also okay, dann bin ich ja beruhigt. Wir starten immer so mit einem kleinen Steckbrief, damit wir auch wissen, wer hier so im Studio oder am Apparat ist, je nachdem. Wer möchte denn von euch beginnen? Ihr kennt ja so diese Schulfreunde-Bücher von früher, wo so alles abgefragt wird. Das hätte ich gerne mal so gewusst. Wer startet denn von euch beiden?
Ja, ich, der Hans.
Der Hans. Hans.
Alter vor Schönheit.
Alter vor Schönheit. Okay, Hans. Genau, dann erzähle mal, woher kommst du? Wie alt bist du, wenn du das verraten möchtest? Und
Mittlerweile bin ich so alt, dass man zu seinem Alter stehen kann.
Okay, das heißt?
Also, ich bin noch 54, in anderthalb Monaten 55.
Okay.
Und eigentlich komme ich aus Niedersachsen, fast von der Waterkant, aber nicht ganz. Von der holländischen Grenze in der Nähe von Papenburg, da wo die großen Schiffe gebaut werden. Das ist im Emsland.
Okay.
Von dort. Mich hat dann der Beruf hierher verschlagen. Ich bin Physiotherapeut und ja, mein großes Hobby und meine große Leidenschaft ist Synchronschwimmen, was ich auch hier in Frankfurt im FVV betreibe.
Und ich weiß, dass du heute Abend ja mehr oder weniger hermühen musstest, weil du ja morgen früh tatsächlich zu einem Wettkampf fliegst.
Ja, ich fliege morgen früh nach Rom zu den Europameisterschaften und werde mein Glück dort probieren und mal schauen, was bei rauskommt.
Wir drücken auf jeden Fall ganz fest die Daumen. So, dann hast du ja schon vieles verraten. Wie sieht's denn mit deinem Beziehungsstatus aus?
Ja, ich bin leider verwitwet. Mein Mann ist vor 3 Jahren verstorben. Mhm. Und jetzt harre ich der Dinge, die da vielleicht irgendwann vielleicht doch nochmal kommen, weil allein auf dem Sofa ist es echt, echt langweilig.
Kann ich verstehen. Also, ja, kleiner Aufruf mal wieder nach da draußen an die Zuhörer und ja, Hans ist zu haben und wer sein Herz noch mal erobern möchte, ne, also Zuschriften oder einfach mal in die Yachat-Gruppe gehen.
Hm? Genau.
So sieht's aus. Mike, wie sieht's denn mit dir aus? Wie alt, woher, was machst du so?
Also ich bin 35 Jahre alt, bin gebürtig, sogar hier aus Gelnhausen, also direkt um die Ecke.
Ach mit, was.
Bin in Aschaffenburg aufgewachsen und seit fast zehn Jahren wohne ich jetzt in Hattersheim. Das liegt quasi direkt zwischen Frankfurt und Wiesbaden, direkt hinterm Airport.
Oh. Ja. Bisschen Flugzeuge zugucken und hören, ne?
Ja, geht bei uns. Also Gott sei Dank keine Einflugschneise, also bei uns ist es relativ ruhig.
Okay, das hört sich doch akzeptabel an, sagen wir es mal so. Was machst du beruflich und was machst du, wenn du vom Beruf her Freizeit hast, falls sowas besteht?
Tatsächlich nicht. Ich bin gelernter Fotograf. Ich übe den Beruf jetzt auch seit über 15 Jahren aus und habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht.
Okay, das heißt, es verschwimmt so ineinander.
Es verschwimmt ineinander. Die Themenfelder sind ein bisschen unterschiedlich, während ich beruflich sehr viel mit Werbung zu tun habe. Ist der private Bereich natürlich dann eher, also gerade analoge Fotografie ist wieder ein großes Thema. Selbst Bilder entwickeln in der Dunkelkammer, das ist das, was ich dann lieber privat mache.
Und natürlich dann noch die Yachat-Gruppe.
Und natürlich die Yachat-Gruppe.
Wir werden da später drüber sprechen. Es ist echt ein spannendes Thema auch und was für mich nochmal ganz interessant wäre, euer Coming Out. Jetzt weiß ich bei dir, Hans, du bist, wenn man, nennt man das, konvertiert dann tatsächlich in den Judentum,
ja,
ins Judentum. War das davor, wenn du verheiratet warst, war das dann zu deiner Coming-Out-Zeit, war da Religion schon ein Thema oder wo du sagtest, ich habe lange gewartet oder habe mich gar nicht wirklich, oder hatte kein Coming-Out, wie auch immer?
Doch, natürlich hatte ich ein Coming-Out. Irgendwann musste ich ja mal merken, dass ich auf Männer stehe und nicht auf Frauen. Und das war aber eigentlich schon unterbewusst immer klar bei mir. Ich habe das aber eher so, erst das richtige Coming-Out hatte ich erst so 1990, so mit 23 sowas. Da habe ich mich auch von zu Hause verabschiedet. Auf dem Land ist das alles etwas schwierig. Da habe ich mich dann mit Sport über Wasser gehalten sozusagen.
Und im wahrsten Sinne des Wortes?
Nein, da war ich noch kein Schwimmer. Da war ich Langstreckenläufer, bin Marathon und sowas gelaufen.
Okay.
Das war noch eine andere Geschichte.
Und die Religion?
Ja, die Religion, wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß natürlich, das Emsland ist sehr, sehr schwarz religiös. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also katholisch. Und das ist halt alles etwas schwierig, wenn man dann auch noch religiöse Eltern hat. Und es kam halt dazu, dass ich mit Katholizismus aber gar nichts anfangen konnte und bin halt eben, hatte mich immer schon große Interesse an das Judentum. Aber wenn wir in der Schule irgendwas gelernt haben über das Judentum, dann ging das immer, ja, das existierte irgendwie in der Schule immer nur zwischen 33 und 45, was ich ziemlich doof fand, weil ich eigentlich von der Religion was erfahren wollte und nicht nur vom von der Shoah und solche Sachen. Und dann habe ich mich halt immer mehr damit beschäftigt und irgendwann war ich dann so weit, da kannte ich aber meinen Mann schon und lebte schon mit ihm zusammen. Und da bin ich dann übergetreten.
Das war wann ungefähr?
Das war Anfang der 2000er.
Also auch schon ein Weilchen her.
Genau, schon ein Weilchen her. Und habe dann einen orthodoxen Übertritt gemacht. Da muss man dann so etwa 6 Jahre lernen. Und dann gibt's eine Prüfung, eine unangekündigte.
Okay.
Und dann musst du halt möglichst viele Fragen richtig beantworten. Und dann ist das erledigt.
Okay.
Hört sich einfacher an, als es ist.
Das glaube ich. Und ich meine, 6 Jahre ist auch schon eine harte Zeit.
Ja, aber wenn es Spaß macht.
Ja, das kommt natürlich dazu. Genau. Mike, für dich dein Coming Out und Religion, wie war das?
Also Coming Out mit circa 15, 16. Damals war ich, also Glauben hatte ich schon immer. Das war schon immer verankert gewesen, war aber nie besonders streng religiös oder habe mich auch mit einer besonderen Religion irgendwie identifiziert. Das kam ganz ehrlich vor wenigen Jahren erst, also vor 5, 6 Jahren etwa, dass es mehr Bedeutung in meinem Leben bekommen hat.
Und das Coming Out war aber schon vorher?
Das Coming Out war weit vorher. Das Coming Out war mit, wie gesagt, mit 15, ist jetzt schon, ja, 20 Jahre her.
Das in Aschaffenburg, mit 15 schon.
In Aschaffenburg mit 15, Aschaffenburg ist dann doch eine kleine Stadt, also nicht so winzig, wie man es vielleicht vermuten mag. Coming Out war für die Eltern anfangs schwierig, für Freunde, gute Freunde war das überhaupt kein Thema gewesen. Und dementsprechend, ich bin jetzt seit 8 Jahren glücklich verheiratet. Meine Eltern sind fein damit, meine Freunde und Familie ist happy damit. Also dementsprechend doch im Endeffekt alles richtig gemacht.
Sehr gut. Wie das dann auch dann mit dem Judentum und Queerness dann so alles sich miteinander verzahnt oder nicht und wie das überhaupt ist. Wir werden gleich natürlich auch ein bisschen über die Religion selber sprechen. Wo kommt es her? Hans hat es schon angesprochen. Das werden wir auch nochmal aufgreifen. Wenn wir über Juden oder das Judentum spricht, dann geht es überwiegend um den Holocaust. Wenn man den Nachrichten hört, dann geht es um irgendwelche Konflikte mit Palästina oder mit den Palästinensern. Es sind immer irgendwelche Negativnachrichten, die damit verbunden werden und ja, meistens ist es natürlich so, wenn man in der Nähe von jüdischen Menschen tatsächlich ist und plötzlich verändert sich da was in der Art, wie man sich benimmt, wie man spricht oder zumindest bei vielen Menschen. Das fällt euch natürlich auch mit auf und darüber werden wir dann nachher auch noch sprechen. Ja, es geht weiter mit ESC-Musik und wir freuen uns auf Moran Masur. Ja, und dann sind wir doch wieder und sprechen jetzt einfach mal über die Religion, das Judentum, was tatsächlich, glaube ich, für viele so ein bisschen das Mysterium ist. Ja, man weiß irgendwie, da gab es halt Jesus und Jesus war ja tatsächlich irgendwie dann doch von jüdischen Eltern und war ja auch selber Jude und dann plötzlich gab es das Christentum und ab da sag ich mal, hört es auch im Religionsunterricht während der Schulzeit auf. Also man erfährt da nicht viel drüber. Also ich habe, als ich mit Mike das Vorgespräch hatte, ja tatsächlich, habe ich gesagt, also mein Wissen über das Judentum kommt sehr viel von der Nanny, von der Serie und von so ein paar Filmen. Ich sag jetzt mal, es ist ja sehr oft so, dass amerikanische Serien, dass eine Person dann irgendwie jüdisch ist, so Villain Grace, ja, Grace ist jüdisch, ja. Und dass man halt so diese, ich sag mal so diese typischen, ich nenne es jetzt mal Schubladen tatsächlich immer aufgemacht werden, was so typisch ist, die Nase, das Gefutter bei irgendwelchen Veranstaltungen, die tubierte Frisur und so weiter. Das ist so das Wissen, was ich habe. Und natürlich als Madonna damals die Kabbala studiert hat und sich die ganze Welt aufgeregt hat und sie ja auch ein Gebet aus der Kabbala zu einem Lied umgewandelt hat, was ich persönlich sehr schön finde, aber es war ja ein Riesen, ne? Ansonsten, also das ist so mein Wissen und deshalb müsst ihr uns jetzt aufklären.
Dein Wissen ist absolut richtig. Gefuttere auf Veranstaltungen und tupierte Haare gehören definitiv dazu.
Das ist, ja, also okay. Also das heißt, man sollte doch mal Mäuschen bei solchen Veranstaltungen spielen.
Natürlich, klar.
Lohnenswert auf jeden Fall.
Definitiv.
Wie ist das denn, wo kommt denn die Religion her? Wir sagen ja, irgendwann, es gibt ja drei Weltreligionen, so sagt man ja immer, hauptsächlich, wenn es dann auch um Israel geht, weil eben da ja auch Konflikte mit dem Islam, dann sind ja auch dann die Christen und dann sind die Juden. Das sind ja so die drei Religionen. Das Christentum hat so ein bisschen, das ist das, was wir hauptsächlich hier kennen. Wo kommt denn dann auch das Judentum her? Was könnt ihr uns denn da erzählen? Was ist denn so ein bisschen auch da die Basis für?
Also, das Judentum hat natürlich seinen Ursprung im Zweitstromland zwischen Euphrat und Tigris. Dort ist der Ursprung von unserem Vater Abraham. Und der hat in einer Familie gelebt, wo sein Vater Götzenfiguren hergestellt hat. Und da konnte er nicht mit umgehen. Dann hat er diese Götzenfiguren, weil die ja damals sehr viele Götter hatten, hat er sie zerstört und hat dann mit seiner Angetrauten Sarah ist er dann nach Ägypten gezogen und später weiter nach Palästina. Und in Palästina, dem heutigen Israel oder Teile davon sind ja das heutige Israel, da hat er dann im Prinzip seine Familie gegründet und hatte dann mit der einen Magd ein Kind und dann hat später die Sarah auch selber noch ein Kind bekommen. Die Geschichte kennen aber alle mit dem Yitzhak, der dann geopfert werden sollte. Und im letzten Augenblick hat Gott gesagt, nein, opfere nicht deinen Sohn, sondern opfere einen Widder. Und
das war der Ursprung.
Da ist die Religion entstanden. Dann gibt es noch eben, also der Sohn von, den er dann mit der Hagar, so hieß die Magd hatte, der hieß Ishmael und auf den beziehen sich die Moslems sehr. Okay. Die haben ja auch, was ja viele Leute gar nicht wissen, dass der Abraham im Judentum, der Abraham im Christentum und der Ibrahim im Islam ein und dieselbe Person sind.
Okay.
Es ist die gleiche Person, die in allen drei Religionen einen wichtigen Stellenwert hat.
Und trotzdem sind sie so auseinandergekluftet und haben alles ganz unterschiedlich interpretiert, muss man sagen, was ja auch heute immer noch zu Konflikten führt, sagen wir es mal so.
Ja, genau.
So, jetzt gibt's ja bei uns gibt's zum Beispiel, es gibt die Bibel, es gibt das Alte und es gibt das Neue Testament. Das Alte Testament auch ja auch die Basis damals, weil das ja vor Jesus war. Wie sieht es bei euch aus? Also wir haben da ja tatsächlich, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, es gibt einmal die Kabbala. Man spricht bei euch noch von der Tora und vom Talmud. Was sind denn da die Unterschiede und wo ist jetzt der Unterschied auch von den Büchern zur Bibel zum Beispiel oder zumindest zu der Bibel, wie die Christen sie kennen?
Wenn ich das mal sagen darf, dass die Bibel, die die Christen kennen, da gibt es das Alte und das Neue Testament. Ein Jude würde niemals sagen Altes und Neues Testament. Ein Jude sagt, wenn überhaupt, das die Tora und das Zweite Testament.
Okay.
Das Erste und das Zweite. Oder auch die Tora. Die Tora, die ist halt dem Moschee, also Moses, am Berg Sinai überreicht worden. Beziehungsweise er hat sie in mündlicher Form bekommen und hat nur die 10 Gebote als Gesetzestafeln bekommen. Und zuerst wurde diese Tora immer mündlich übertragen, bis dann irgendwann eine große Versammlung von vielen schlauen Rabbinern kam. Das war aber viele Jahrhunderte später. Und da wurde das dann auch aufgeschrieben.
Okay.
Und seitdem gibt es sie in schriftlicher Form.
Das heißt, was die Christen jetzt eher Altes Testament dann einfach.
Genau, das Alte Testament, das sind im Prinzip ist die Tora, also die 5 Bücher Moses.
Dann haben wir den Talmud. Mike, kannst du uns... Nein, er schüttelt den Kopf. Hans, der ja 6 Jahre studieren musste, der darf jetzt alles erzählen.
Hans kann das wunderbar erzählen.
Ja, also es gibt 2 Talmudim. Es gibt einmal den Talmud Jerusalmi, also den Jerusalemer Talmud. Und es gibt den babylonischen Talmud. Der babylonische Talmud ist von den damals aufgeschrieben worden von den Juden, die ins babylonische Exil, im Prinzip von den Babyloniern aus Palästina entführt wurden und als Sklaven damals in Babylon gehalten wurden. Man muss dazu wissen, Babylon war damals die Hauptstadt der Perser. Und die Perser haben dort die Juden dann als Sklaven gehalten. Später wurden sie dann auch freier und nicht nur noch Sklaven, sondern sie konnten dann auch Handel treiben.
Okay.
Und der andere Talmud ist im Prinzip aufgeschrieben worden von den Juden, die in Jerusalem zurückgeblieben sind.
Okay.
Deswegen gibt es auch diese Unterschiede zwischen Jerusalmi und Babylonisch. Das ist aber nur geringe Abweichungen, gibt es da große Abweichungen.
Und dann haben wir die Kabbala, die wahrscheinlich vielleicht das interessantere Buch von den dreien ist.
Die Kabbala beschreibt im Endeffekt den mystischen Teil des Judentums. Also das gibt es ja auch in jeder Religion zwischen den niedergeschriebenen Sachen, den Gesetzen, den Vorschriften und Anweisungen gibt es natürlich auch immer so ein bisschen diesen spirituellen Teil, der sich dann zum Beispiel auch mit der Reinkarnation beschäftigt. Und das beschreibt quasi die Kabbala. Also das war auch genau das, wo Madonna sich mit beschäftigt hat.
Also ja, also alle Madonna-Fans, wir müssen noch die Kabbala lesen. Also wo wir auch tatsächlich so eine kleine Überleitung haben, und zwar auch die Unterschiede. Ja, jetzt ist ja viele sagen, ja, aber wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Ja, wir glauben an Gott, ja, bei uns spielt Jesus und Maria eine sehr große Rolle, das ist dann das Neue Testament. Aber es gibt ja auch noch andere, sag ich mal, Unterschiede, zum Beispiel die Kirche. Also bei euch heißt es Synagoge oder Tempel tatsächlich früher, ne? Bei uns heißt es nun mal Kirche oder Gotteshaus. Rabbiner und Pfarrer, wo liegt eigentlich da der Knackpunkt bei dir, wenn wir jetzt von diesen Sachen ausgehen und von dem Glauben?
Also der zentrale Unterschied liegt darin, dass zum Beispiel im Christentum Jesus als Messias gesehen wird. Messias ist bei uns im Judentum noch nicht gekommen. Dementsprechend ja, also Jesus gibt's zwar als Person, auch als wird auch oft, soweit ich das richtig weiß, als Prophet gesehen, aber nicht als den direkten Sohn Gottes, so wie er zum Beispiel in der christlichen Lehre quasi angesehen wird. Gottesdienst sagen wir untereinander genauso, wenn wir in die Synagoge gehen, also entweder am Freitagabend oder am Samstagvormittag.
Ja.
Rabbiner ist im Endeffekt ein Rabbiner ist im Endeffekt ein Gelehrter. Er trägt die Lehren aus der Tora weiter, berichtet und erzählt davon, während ein Pfarrer in der christlichen Religion ja schon einen etwas höheren Stellenwert, also ich würde ja fast schon sagen, einen übermenschlichen Stellenwert bekommt. Diese Institution, die es in der christlichen Kirche gibt, beziehungsweise glaube ich nur in der katholischen Kirche
mit der großen Hierarchie.
Genau, sozusagen. Mit der Hierarchie, mit einem Vatikan als Oberhaupt, der die Hand drauf hält und gewisse Gesetzmäßigkeiten nach unten weitergibt, das gibt es bei uns in dem Sinne nicht. Also das ist alles so ein bisschen im Ermessen des entsprechenden Rabbiner, wie er auch seine Lehren weiterträgt.
Also es ist sozusagen eigentlich zwar auch so irgendwie so ein Leiter einer Gemeinde, ist jetzt nicht so, ne, okay, verstehe. Was ich super interessant finde, ist, dass zum Beispiel bei euch es diese Teufel- und Hölle-Geschichte und ihr kommt nicht in den Himmel, wenn ihr böse seid und solche Geschichten, die gibt's bei euch nicht. Das ist ja schon ein großer Anreiz, schon zu eurer Religion zu wechseln, weil wie viele Kinder kriegen schon Angst gemacht, wenn du nicht lieb bist, kommst du in die Hölle. Ja, viele sagen, ich will ja auch lieber in die Hölle, weil da sind natürlich interessantere Seelen dann noch versammelt. Ja, das ist bei euch nicht der Fall. Also bei euch ist dann, wie schaut es dann bei euch aus? Ist es bei euch dann eine Auferstehung oder ist es oder kommt dann das, was uns verlässt, wenn das Licht ausgeht, dann in irgendeiner anderen Form wieder?
Ja, also es kommen alle Seelen in den sogenannten Gan Eden, also in den Garten Eden, den Begriff kennen ja viele.
Ja.
Und da, wenn der Messias kommt, dann werden alle Seelen in dem Augenblick wieder auferstehen, und deswegen ist es auch mit ein Grund, dass jüdische Gräber niemals geebnet werden dürfen, weil jede Seele muss ihren Platz behalten, bis der Messias kommt und alle auferstehen können.
Okay, klingt interessant. Das heißt, die Gräber bleiben oder überdauern alles. Das meinst du, dass sie jetzt nicht so eine Laufzeit wie zum Beispiel jetzt auf dem christlichen
Krieg? Nein, nicht nach 25 Jahren wird alles platt gemacht.
Genau.
Sondern es bleibt bis zum Schluss. Also es hat natürlich immer Friedhöfe gegeben, die eingeebnet wurden. Vor allen Dingen wo wir wieder bei den bösen Jahren zwischen 33 und 45 sind. Da wurden natürlich auch viele Gräber eingeebnet und vor allen Dingen dann eben die Grabsteine auch wieder verwendet für Straßenbau und was weiß ich alles. Mhm. Aber normalerweise darf kein jüdisches Grab eingeebnet werden und du darfst auch nichts darauf pflanzen. Was wild wächst, ist erlaubt, aber du darfst nichts darauf pflanzen, weil es darf nichts den Körper in der Hinsicht berühren und sich aus diesem Körper entwickeln, was man aktiv drauf gepflanzt hat. Wenn jetzt irgendwie natürlich, da wächst Gras drauf auf dem Grab, ja, das ist klar, das kann man ja nicht verhindern. Aber ansonsten, man darf jetzt keine Blumen da drauf pflanzen, man kann höchstens, was man machen kann, auf ein Grab eine Blumenschale stellen, weil die Blumenschale ja nicht mit der Erde verbunden ist, weil das ja, die hat ja extra Erde in der Schale. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Und man hat auch, ist es auch so, wenn jemand jetzt verstorben ist, dass man dann ein Jahr erstmal gar nicht auf den Friedhof geht, dass man sich Zeit lässt, um eben, dass die Seele des Verstorbenen Zeit hat, sich abzusetzen von der Familie, die zurückgeblieben ist.
Okay. Ja, so hat dann jede Religion dann auch ihr Ritual sozusagen und ihre Rituale. Wir sprechen auch gleich dann nochmal so über, ne, bestimmt, also ich sag jetzt mal Spezialitäten im Judentum, ich nenne es jetzt einfach mal so. Ja, weil es gibt da ja schon so ein paar spezielle Sachen, die dann dort auch verankert sind. Auch ganz interessante, finde ich. Und von daher gibt's jetzt erstmal wieder ein bisschen israelische Starter beim ESC am Dana International. Aber erstmal nicht mit dem Siegersong, der kommt in der zweiten Stunde, so damit ihr auch nicht ausschaltet. Ja, und weiter geht's. Wir sprechen nämlich jetzt nochmal so ein bisschen über das Judentum. Auch die, so spezielle Punkte oder spezielle Riten, wie auch immer, oder auch spezielle Vorgaben, sage ich mal so
tatsächlich. Oder Spezialitäten, wie du es genannt hast.
Ja, Spezialitäten. Also eins ist auf jeden Fall eine Spezialität, denke ich mir. Auf jeden Fall, was ich sehr spannend finde, ist, dass jüdisch oder dass ein Mensch eigentlich richtig jüdisch ist, dann kann man das so sagen, wenn die Mutter jüdisch ist. Na, das wäre sozusagen das rein jüdische. Kann man das so sagen? Oder wie sagt ihr das denn?
Ja, rein jüdisch ist glaube ich, der falsche Begriff. Nein, also es ist so, dass das Judentum quasi über die Blutslinie mit der Mutter weitergegeben wird, weil das Kind ja auch mit der Mutter verbunden ist. Ich vermute, das hat auch ein Stück weit damit was zu tun, dass man vielleicht, also bei der Mutter war man sich ja zumindest sicher gewesen, wenn die ein Kind bekommen hat, dass es die Mutter war. Vielleicht wusste man nicht immer ganz, wer der Vater dazu ist. Und dementsprechend...
Achso, dann hat man dann gedacht, bevor wir da jetzt hier irgendwie...
Schindluder treiben, genau.
Dann nehmen wir, dann legen wir das so fest.
Das ist mir auf der sicheren Seite.
Okay. Dann haben wir auch, also es gibt aber auch die Möglichkeit, dass eben der Vater, wenn der Vater, andersrum, wenn der Vater jüdisch ist und die Mutter nicht, kann das Kind trotzdem jüdisch erzogen und auch dem Judentum beitreten, oder?
Ja gut, erziehen ist ja wieder eine ganz andere Sache. Also die Erziehung oder die Sozialisierung von einem Kind hat ja im Endeffekt mit der Religionszugehörigkeit relativ wenig zu tun. Das heißt, es gibt natürlich auch sehr viele, wir haben auch einige bei uns in der Gruppe, die ich nenne es mal ein Vaterjuden sind und die aber dann nicht offiziell zur Gemeinde zugehören. Also sie müssten auch diesen Giur-Prozess machen, diese Konvertierung, um dann ein vollwertiges Gemeindemitglied zu werden.
Okay, also die werden dann nicht ausgeschlossen sozusagen.
Genau.
Dann gibt es die jüdischen Feiertage. Da gibt es ja, ich meine, Chanukka ist ein Feiertag, den man eben natürlich von der Nanny und von Will & Grace kennt. Man weiß, das ist, ich sag mal, für die Juden sowas wie für uns Weihnachten, sage ich mal jetzt so. Was gibt's denn da für, oder was sind denn die wichtigen Feiertage und welche Bedeutung haben sie?
Also, der höchste Feiertag ist immer noch Yom Kippur, weil das ist das Versöhnungsfest. Dort fastet man 24, 25 Stunden, das kommt mir noch so ein bisschen drauf an, aber so ungefähr sind es. Und man darf auch keine Lederschuhe zum Beispiel tragen, weil das als eitel gilt. Und,
okay.
Man hat auch, man darf keine Schminke und kein Pflegeprodukte und sowas benutzen. Aber in erster Linie geht es eben darum, man darf weder essen noch trinken.
Mhm.
Und das ist sozusagen, ist das die Buße, weil beim Versöhnungstag, das geht, man muss dann, wenn man irgendwie jemandem was Negatives getan hat, dann muss man das mit dieser Person klären im Vorfeld und sagen zum Beispiel, ich habe das und das versprochen, konnte es nicht einhalten, aus welchen Gründen jetzt auch immer, verzeihst du mir, dass ich das nicht eingehalten habe. Wenn du jetzt zum Beispiel an Schabbat die Kerzen nicht gezündet hast, das ist ja eine Sache zwischen Gott und, das ist ein Gebot von Gott, das ist eine Sache zwischen Gott und der Person selbst. Und das muss man dann zwischen Gott und der Person klären. Das heißt, du sagst zu Gott, ich habe Schabbat die Kerzen nicht gezündet, mhm. Verzeihst du mir, Gott? In der Regel bekommt man natürlich keine Antwort und dann geht man davon aus, dass Gott einem verzeiht. Und das ist der höchste Feiertag.
Okay, das heißt auch, dass ihr geht also nicht zum Rabbiner und beichtet eure Sünden, so wie wir das machen mussten. Also ich als Katholik zumindest oder ehemaliger Katholik. Ich bin ja der Institution nicht mehr treu, weil ich eben keine Steuer mehr zahle.
Wir sind keine katholischen Juden. Wir sind ganz einfach Juden. Aber es kommen dann noch andere, also Yom Kippur eben, das ist auch aus der Tora. Mhm. Es gibt verschiedene Feiertage aus der Tora. Und dann gibt's noch die drei Wallfahrtsfeste. Das sind Pesach, Shavuot und Sukkot. Das sind drei Wallfahrtsfeste. Und dann gibt es noch eben auch aus der Tora das Neujahrsfest. Drei von diesen großen, die stehen jetzt in einem Monat an. Das ist einmal das Neujahrsfest. Dann 10 Tage später ist das ist dann Yom Kippur und dann nochmal 5 Tage später, da ist dann das Sukkot-Fest. Sukkot, das heißt einfach das Laubhüttenfest. Laubhüttenfest kann man sich ja was darunter vorstellen, das bezieht sich auf die Wanderung durch die Wüste, wo die Juden in den Laubhütten waren.
Okay.
Und die beiden Feste, oder vielmehr das Fest, was du erwähnt hast, das ist gar kein Fest aus der Tora. Das ist zum Beispiel Chanukka, das ist ein Fest, das bezieht sich auf die Entweihung des Tempels durch Alexander den Großen, als die Griechen in Israel waren oder in Palästina. Mhm. Und da musste danach wieder das Fest, danach der Tempel neu geweiht werden. Und dann gab es aber nur koscheres Öl für einen Tag. Dann hat aber dieses Ölfläschchen, das hat 7 Tage gebrannt, bis man wieder neues koscheres Öl hat. Und daher kommt dann auch dieses Fest über 8 Tage.
Und dass auch diese, Kerzenstände,
ja, das ist die Chanukia.
Genau.
Ja, die hat aber hier die Chanukia, die hat im Gegensatz zur Menorah, hat die nicht 7 Arme, sondern die Chanukia hat 9 Arme.
Mhm.
Da kommen 9 Kerzen rein.
Okay. Du hast es gerade schon angesprochen, koscher. Kläre uns doch mal bitte auf, eine von euch beiden, was ist eigentlich koscher? Man sagt ja eigentlich im Gebrauch, das ist mir nicht so ganz koscher. Ja, warum sagt man das eigentlich?
Ja, also koscher ist in erster Linie sind das Lebensmittel oder Speisen, die erlaubt sind. Also koscher bedeutet im Endeffekt erlaubt. Darunter gibt es ganz viele unterschiedliche Regelungen und Gesetze. Das Wichtigste ist, was wahrscheinlich viele kennen, ist, dass man kein Schweinefleisch isst.
Mhm.
Und zudem ist eine der bekanntesten Regeln, dass wir keine fleischigen und keine milchigen Produkte miteinander vermischen. Das heißt, je nachdem, nach dem Grad, wie weit man das auslegt, nicht nur auf dem Teller, sondern auch schon bei der Zubereitung, also auch in der Küche. Also viele jüdische Familien haben dementsprechend auch doppeltes Geschirr, doppeltes Besteck, Töpfe und Pfannen, die separiert sind für fleischige und milchige Speisen.
Okay. Also das hat jetzt nichts mit der Zubereitung selber zu tun, dass man da jetzt, keine Ahnung, wie gesagt, also ich meine, okay, man macht eigentlich keine Fleischklops in die Muffins rein oder sowas, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das Mehl jetzt irgendwie auf eine spezielle Art gepflanzt und geerntet wurde, sondern da geht es halt wirklich so um diese Trennung von den
Genau. Also es führt auf den Satz zurück, du sollst das Böcklein nicht kochen in seiner Mutter Milch. Und aus diesem Satz heraus wurde diese Trennung oder ist diese Trennung entstanden, dass man diese beiden Produktfamilien, sage ich jetzt mal, einfach nicht miteinander kombinieren soll.
Und die meisten Küchen machen ja gerade, dass man legt ja das Lamm ins in die Buttermilch, damit es schön zart wird, ne?
Ja, wir machen das nicht.
Ja, das ist mir klar. natürlich. Die Beschneidung. Es ist, es muss auf den Tisch oder es kommt auch auf den Tisch so ungefähr. Das ist ja tatsächlich ein richtiges Event dann auch tatsächlich. Da wird ja dann, ne, das Mützchen wird dann abgeschnitten und die ganze Familie ist da. Ich denke mir, wenn ich jetzt dann so irgendwann dann so mit 16 oder so mit 14 fängt ja so dieses Alter an, wo man dann denkt, Alter, die haben alle zugeguckt, als sie meinen Schniedel beschnitten haben. Ist das oder ist das eigentlich nur bei uns so, dass wir uns das so denken?
Na gut, die Beschneidung findet ja am 8. Lebenstag statt. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass die meisten Familienmitglieder dich eh schon mal nackig gesehen haben, also
ja.
Zumindest vielleicht im Krankenhaus oder die stolze Mama hat Fotos in der WhatsApp-Gruppe verteilt, wie du gerade gebadet worden bist das erste Mal, also ich glaube nicht, dass man sich dann im Nachhinein nochmal dafür schämen muss, dass man als Baby irgendwo nackig gesehen worden ist.
Aber es ist ein absolutes Muss.
Ein absolutes Muss, genau, symbolisiert das Bündnis zwischen Gott und dem Menschen.
Okay. Da kann man sich jetzt Gedanken drüber machen, was da jetzt die Symbolik dahinter ist. Wie symbolisch war das denn für euch dann so mal so in Richtung Männern? Da kam da mal einer und sagt so, jüdisch, oder bist doch bestimmt beschnitten. Das habe ich irgendwie noch auf meiner Checklist, würde ich gerne mal probieren. Sie lachen beide. Kam das vor?
Ja, aber eher als Scherz, glaube ich. Also ich glaube nicht.
Das glaubst du.
Also ja, ich hoffe es. Nee, nicht ernsthaft. Also so viel Respekt ist dann doch schon da, dass man das nicht sagt, hier, ich bräuchte jetzt unbedingt noch einen Juden auf meiner Bucketlist, damit alles abgehakt ist.
Who knows, heutzutage ist alles
richtig.
Okay, ich glaube, das waren jetzt, Hebräisch haben wir ja, glaube ich, auch schon kurz drüber gesprochen, oder war das, als das Mikro aus war? Das ist tatsächlich so, die Gottesdienste oder so, ne, finden ja auch tatsächlich immer auf Hebräisch statt. Dann könnt ihr uns ja bestimmt dann erklären nachher, was, ich glaube, es kommt noch ein hebräisches Lied, ich glaube sogar Diva von Dana International ist auf Hebräisch, dann könnt ihr uns ja nachher übersetzen, um was es in dem Lied geht, oder?
Darf ich Google einschalten?
Okay, also es ist nicht so hundertprozentig verdreht. Aber okay, ich habe verstanden, aber das ist das Lesen und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich so eine Sprache, die fast alle Juden zumindest ein bisschen können.
Man sollte es zumindest so weit können, also zumindest so weit lesen können, dass man dem Gottesdienst auch folgen kann.
Okay.
Wenn man in den Gottesdienst geht.
Wenn man in den Gottesdienst
geht. Sonst muss man es auch nicht können. Aber ich muss noch dazu sagen, bei den Liberalen wird der Gottesdienst dann auf Deutsch gemacht, beziehungsweise auf Französisch in Frankreich oder wo auch immer.
Ja, okay. Das heißt, wie ist es in Frankfurt dann?
In Frankfurt ist der egalitäre Mignan, die machen das auf Deutsch.
Okay, alles klar. Gut, dann geht's jetzt erstmal ein bisschen weiter mit Werbung und Musik.
Unsinn alle.
Ja, das war Ruby Star und wir sprechen auch noch mal ein bisschen weiter, weil wir haben ja jetzt schon einige Sachen erfahren über das Judentum. Es gibt aber auch tatsächlich noch mal unterschiedliche Formen, die Religion auszuleben. Ich glaube, das sieht man sehr gut auch gerade in Israel. Dann sind ja auch die streng Orthodoxen, wo man ja auch eigentlich sieht, so man geht in einen Teil der Stadt, dann laufen sie alle eben in den dunklen Klamotten mit anderen Hüten und so weiter rum. Und der andere Teil der Stadt ist dann eher modern oder freilebender. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Was sind da die Unterschiede? Sind das dann die streng Orthodoxen, es gibt dann die Liberalen oder gibt es auch was dazwischen?
Naja gut, ich sag mal, die meisten haben wahrscheinlich auf Netflix den Film bzw. die Serienreihe Unorthodox gesehen und orientieren sich natürlich da jetzt sehr dran und denken, dass alle Juden automatisch mit Schläfenlocken und schwarzen Hüten durch die Gegend laufen. Mhm. Nee, da gibt es natürlich ganz viele Spielräume, so wie in anderen Religionsformen auch. Also von ultraorthodox bis hin zu liberalen gibt es alle möglichen Spielräume, was die Auslebung der jüdischen Religion angeht.
Okay. Also ist auch da alles ein bisschen die Auslegung.
Genau. Also das kann man ja so ein ganz klein wenig vergleichen auch mit katholisch und evangelisch. Also bei den Liberalen werden zum Beispiel auch die Frauen gleichgestellt. Was bedeutet, dass eine Frau genauso Rabbinerin sein kann? Mhm. Während jetzt zum Beispiel bei den Orthodoxen normalerweise nur Männer Rabbiner werden.
Okay. Gleicht oder passt sich die die Religion ein bisschen auch der Zeit an oder ist es tatsächlich, das sind dann eher die Liberalen? Also sprich, also ich sag mal, gut, die Katholiken lassen wir jetzt mal ein bisschen außen vor, aber man sieht es ja auch bei den Muslimen. Ich sag ja immer, es ist ja verwunderlich, wenn man mal Reportagen über Ankara oder aus von den Großstädten sieht, da läuft fast keine Frau mehr mit dem Kopftuch rum. Im Gegensatz zu hier haben es viele Kopftuch auf, weil eben da viel die Religion sich ein bisschen weiterentwickelt hat. Ist das hier auch so im Judentum oder ist das dann eben, wo eben gerade die Ultraorthodoxen, bei denen bewegt sich nichts, bei ihnen ist es wirklich so, wie es ursprünglich war und die Liberalen gehen ein bisschen mit der Zeit?
Also ich würde es nicht ganz so sagen. Es sind natürlich, logischerweise, das sagt das Wort ja schon, liberal. Das ist, dass die liberalen Juden und auch Gemeinden, dass die etwas freier und offener gegenüber der Gesellschaft und auch allen all seinen Facetten sind. Die Orthodoxen, da gibt es auch bei den Orthodoxen und Ultraorthodoxen gibt es ganz, ganz viele Leute, die eben sehr unterschiedlich auch sind, weil es gibt ganz viele Unterschiede innerhalb des orthodoxen Judentums. Mhm. Und dieses orthodoxe Judentum, der eine, der legt halt mehr Wert auf die eine Richtung, der andere mehr auf die andere Richtung. Es gibt natürlich im Judentum dann eben in dem Orthodoxen auch die Leute mit den Schläfenlocken, die man so kennt. Wobei, da muss man wissen, dass diese Leute alle einen polnischen Hintergrund haben. Die Familien kommen alle irgendwo ursprünglich aus dem polnischen Gebiet. Und Polen hatte ja vorm Krieg mehrere Millionen Juden und die haben alle den Hintergrund dort im polnischen Judentum, während andere, auch orthodoxe Juden, die aus dem russischen Raum kommen, die haben zum Beispiel keine Schläfenlocken, die haben nur so einen Ansatz von Koteletten und mehr haben die nicht. Das wissen viele Leute nicht. Für die meisten Leute ist es halt so, die sehen jemanden mit Schläfenlocken und dann muss das der orthodoxeste Jude sein, den es überhaupt auf der Welt gibt. Mhm. Dabei gibt es auch welche, die eben gar nicht so orthodox sind, aber schon orthodox im Aussehen. Das können auch traditionelle Juden sein. Okay. Ich bezeichne mich zum Beispiel auch als traditionell, halte auch sehr die Regeln eben vom Gottesdienst und die Feiertage und das halte ich auch alles ein und versuche das auch so gut zu leben, wie es geht. Ist natürlich nicht immer hier in Deutschland möglich, weil in Deutschland leben halt nur knapp 200.000 Juden. Mehr gibt's ja gar nicht in Deutschland. Und nicht so, wie viele Leute denken, dass es hier 6 Millionen Juden gibt. Also
die hat es vielleicht.
Es sind halt ganz wenige. Es hat noch nicht mal 6 Millionen vorm Krieg gegeben. Da waren es auch nur 500.000.
Okay.
Mehr waren es gar nicht.
Obwohl es dann doch so viele waren, die eben ihr Leben gelassen haben.
Ja,
dann.
Es gab halt 6-7 Millionen allein in Polen. Ja. Das sind nur die polnischen Juden gewesen.
Okay. Ja, wo wir auch beim Thema sind, ich dachte mir, ich war mir mit Mike auch im Vorgespräch einig, dass wir dem Thema, was eben eigentlich auch immer vorherrschend ist, wenn man über Juden spricht, der Krieg, ich gehe aber tatsächlich nochmal ein Stückchen weiter zurück in der ganzen Geschichte. Es ist ja so, dass es aus irgendwelchen Gründen schon in der Antike, sag ich mal, ganz früher auch immer wieder die Juden waren, die irgendwo vertrieben wurden, die an allem schuld waren. Die Juden haben die Pest gebracht, die Juden wurden von dort vertrieben, die Juden haben es hier in Deutschland dann schwer gehabt. Ich habe als halber Spanier auch doch das eine oder andere auch in der spanischen Geschichte, auch in Spanien, wurden die Juden vertrieben. Was glaubt ihr, woran denn immer nach? Ja, die Juden, die sind ja alle so ultrareich, die haben ja super viel Geld, das, weil sie es ja den Christen sozusagen abzwacken irgendwo. Die sind ja überall in den Vorständen und haben alles unter der Fuchtel, vor allen Dingen in den USA. So, also natürlich schürt das immer wieder die Gerüchte und der Holocaust ist dann natürlich die Spitze des Eisberges und wir sehen ja, es ist ja bis heute immer noch so. Vielleicht noch mal 1-2 Minuten über die Thematik, warum es immer die Juden getroffen hat oder zumindest ein Volk davon, denen die drunter gelitten haben, weil andere eben anderer Meinung sind.
Ja, wie du schon gesagt hast, der Holocaust selbst ist nur die Spitze des Eisbergs. Also die Verfolgung hat schon immer stattgefunden. Es ist auch relativ einfach zu erklären. Wir sind immer noch eine Minderheit und Minderheiten auch heutzutage werden immer ausgegrenzt. Also das ist egal, ob das jetzt eine religiöse Gemeinschaft ist, ob das eine politische Institution ist, Leute, die in der Minderheit sind, werden grundsätzlich von der breiten Masse ausgegrenzt. Und angefangen hat es im Endeffekt damit, dass die Juden die ersten waren, die gesagt haben, okay, es gibt nur den einen Gott. Und haben sich so ein bisschen aufgelehnt gegen diesen Vielgott-Glauben. Und das war natürlich damals sehr vielen Menschen ein Dorn im Auge gewesen. Mhm. Also damit ging es schon los. Und dann gab's dann im Mittelalter war es so gewesen, dass den Juden dann verboten worden ist, ein Handwerk auszuüben. Wiederum wurde es von der katholischen Kirche den Christen verboten, Geld zu nehmen, also Zinsen, Geld zu verleihen und dafür Zinsen einzunehmen. Okay. Das war wiederum den Juden, dementsprechend, die haben ja nicht unter dem Kirchengesetz gestanden, denen war das erlaubt gewesen. Also haben die Juden natürlich angefangen und haben dann den Christen quasi Geld geliehen, haben Zinsen genommen und dadurch auch einen gewissen Reichtum angehäuft. Wobei ich sagen muss, also ich merke heute leider nichts mehr davon.
Tja. Da würde ich mir mal Gedanken machen, irgendwas machst du verkehrt,
oder? Irgendwas mache ich verkehrt, definitiv. Aber das sind so Sachen, da gab es immer Diskrepanzen und es gab immer Wellen in der Geschichte. Also es gab auch Phasen in der Geschichte, wo Juden bewusst in ein Land geholt worden oder beauftragt worden sind und haben geholfen, ein Land wirtschaftlich voranzutreiben, bis dann wieder diese andere Welle übergeschwappt ist, wo Antisemitismus vorherrschte. Also ja, und wie gesagt, die Spitze des Eisberges war dann im Endeffekt der Zweite Weltkrieg gewesen.
Ja. Das ist und das ist eben auch die Geschichte, die die Religion mit sich bringt und bis heute immer noch präsent ist. Und da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, denn wie ich so auch schon in der Anmoderation gesagt habe, es ist ja oft so, wenn man jetzt jemand mit der Kippa sieht und sagt, okay, jetzt muss ich mich ganz korrekt verhalten, weil vielleicht wird mir ja irgendwas nachgesagt. Und das ist natürlich, was euch wahrscheinlich tierisch ankotzt.
Das ist eher traurig, als einfach mal offen angesprochen zu werden.
Genau. Wir haben jetzt nicht, da fand ich eins meiner Lieblingslieder, auf die ich mich heute Abend gefreut habe. Sie hat's einfach gerockt. Sagen wir es doch einfach mal so, oder? Und da sind wir wieder. Wir müssen ein bisschen Zeit aufholen. Also Hans hat jetzt ein bisschen Redeverbot bekommen von Mike. Wie hat er vorhin gesagt, das ist unsere Rabbinerin. Also er ist halt das wandelnde Lexikon für euch.
Er hat einfach ein unheimlich großes Wissen.
Naja, wenn man auch 6 Jahre studieren muss, ne? So sieht's eben aus. Wir hatten es gerade auch schon im Hintergrund besprochen. Israel, das Heilige Land, man sagt auch da, es gibt einmal man sagt, dass wirklich die Bevölkerung sehr aufgeschlossen ist. Ihr wart noch nie da?
Nein.
Leider nicht.
Ist man dann ein schlechter Jude?
Nein, warum soll man ein schlechter Jude sein, nur weil man noch nicht in Israel war? Naja, ist man nicht.
Es wird halt immer so gleichgesetzt.
Ja, irgendwie schon.
Also ich bin Jude und ich bin kein Israeli. Also ich habe keine Verwandten dort, ich war dort noch nie, ich darf da nicht wählen. Deswegen sollte ich dann erstmal nach Israel fahren. Ich möchte natürlich schon mal nach Israel fahren, weil ich an die Klagemauer möchte. Aber das kommt schon noch. Ich lasse das auf mich zukommen.
Also es ist auch oft mal so, dass man sieht, ne, Ja, David Stern und dann sagt, der kommt aus Israel.
Wir könnten ja mal einen Yachad-Ausflug nach Israel machen.
Ich hoffe, dass ich dazu eingeladen werde. Natürlich. Weil es steht noch auf meiner To-Do-Liste und mein Mann ist dann auch nicht so ganz, der hat dann Angst, wenn die Bomben fliegen und so Geschichten oder irgendwelche Attentate dann passieren. Aber da haben wir ja schon drüber gesprochen, Mike, du sagst, es ist für die Alltag, wenn da plötzlich eine Bombe irgendwann mal da drüber
fliegt. Also auch wenn ich mit Bekannten oder Freunden irgendwie, wenn die Bilder posten, dass da gerade irgendwie ein Bekannter von mir, der immer so zwischen Hamburg und Tel Aviv hin und her wechselt, der kam abends aus der Boulderhalle gewesen, war klettern und hat dann ein Video gepostet, wie gerade irgendwie die Bomben über die Stadt geflogen sind, also Luftangriff gewesen. Es wurde natürlich Gott sei Dank alles abgewehrt. Aber die Leute, die Menschen da unten sind da dran gewöhnt. Also die verschanzen sich in den Häusern, die meisten haben auch Kellerräume, wo sie sich in Sicherheit bringen würden. Es ist schon relativ sicher.
Es ist ja auch so, ich weiß das noch von früher, ich sage jetzt immer mal früher, aber ich sage mir so 20 Jahre zurück, wenn dann jemand nach Israel gereist ist, weil er sich das Land angucken wollte, als Nicht-Jude, sage ich jetzt mal so, und er sagt, ehrlich, du fährst nach Israel, da war das schon ein ganz besonderer Mensch. Da sagt man so schon, mit der oder mit dem ist irgendwie, die ist ein ganz besonderer Mensch. Also nach Israel fährt man doch nicht in Urlaub so ungefähr. Also ich kann mich da noch wirklich so ein bisschen dran erinnern, weil ich tatsächlich auch die Situation hatte, eine damalige Schulkollegin, die tatsächlich auch ein spezieller Mensch war, aber ein toller, super toller Mensch, die dann sagt, ja, ich fahre im Sommer nach Israel. Und ich fand es auch total spannend, als sie dann erzählt hat, also nach den Ferien, wie das dann so alles war mit der Abwicklung und so weiter und so fort. Und die war so hellauf begeistert, auch, ne? Und heutzutage ist es so, ja, es ist zum einen natürlich, für uns Huschen ist es natürlich ganz toll dort, sage ich jetzt mal. Es ist auch natürlich so, dass gerade Tel Aviv sehr viele queere Menschen anzieht. Und ist es denn so, wenn ihr sagt, ihr habt auch tatsächlich vielleicht dort die ein oder anderen bekannten Menschen, ist es tatsächlich so aufgeschlossen oder ist es auch wirklich so moderne Welt und die orthodoxe Welt, sagen wir es mal so?
Ja, Israel ist halt schon orthodoxe Welt und moderne Welt. Das man sagt nicht umsonst, in Jerusalem wird gebetet, in Tel Aviv wird gefeiert. Die feiern halt jeden Tag, als wenn es der letzte ist.
Okay.
Und ich meine, warum auch nicht? Jeder muss nach seiner Fasson glücklich werden. Und wenn der eine durch Beten glücklich wird, dann ist es okay. Und wenn der andere durch Feiern glücklich wird, ist es genauso okay. Man sollte nur wissen, was man tut.
Dann sind ja die Konflikte immer wieder Thema. Also, ne, Palästinenser, Israelis, es ist ein, wie lange besteht dieser Kampf schon? Auf der einen Seite sagt man, okay, Mike, du sagst ja auch, ich bin auch nicht mit allem d'accord, was dort passiert und wie Israel sich da verhält. Wie wirkt sich das hier in Deutschland auf euch aus? Betrifft euch oder betrifft das in Deutschland oder auf der Welt lebende Juden irgendwie, was in Israel los ist?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist, ich bin auch zum Beispiel glücklich. Also ich finde, stolz ist immer auch das falsche Wort für sowas, weil stolz kann ich auf Dinge sein, die ich selbst vollbracht habe. Es ist ein Umstand, dass ich in Deutschland geboren worden bin und dass ich hier aufwachsen darf. Ich bin gerne Deutscher, ich fühle mich hier wohl. Das heißt aber nicht, dass ich mit allem d'accord gehe, was in der Regierung passiert. Und genauso sehe ich das auch in Bezug auf andere Länder, besonders auf Israel. Schwierig wird es natürlich immer dann, wie du es vorhin gesagt hast, dass wir durch zum Beispiel die Kette mit einem Magen David, also mit dem David Stern als Zeichen, halt automatisch immer mit Israel und auch mit der pro-israelischen Regierung in Verbindung gebracht werden.
Was eben auch nicht immer dann tatsächlich die Überzeugung darstellt.
Im seltensten Fall. Also in erster Linie sind wir jüdisch und keine Israelis.
Es ist genauso wie ich trage ein Kreuz, aber das heißt noch lange nicht, dass ich mit allem, was der Vatikan und was der Papst entscheidet, halt gut ist. Ja, ich denke, das kann man tatsächlich so vergleichen. Der Konflikt entstand ja dadurch, dass die Israelis aus ihrem Land auch vertrieben wurden. Sie wurden wieder zurückgeführt und diese Territoriengeschichte. Ich weiß nicht, ob man noch die Hoffnung haben kann, dass es irgendwann mal eine Lösung gibt. Aber solange ist das tatsächlich immer wieder so, dass man sich dort gegenseitig bekriegt, auf gut Deutsch, kann man ja tatsächlich so sagen. Oder seht ihr da tatsächlich irgendwie eine Hoffnung, dass da nochmal eine Lösung gefunden werden kann?
Also, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Aus der Ferne auch übrigens
genau gesehen. Meine Idealvorstellung wäre natürlich, dass sich die Palästinenser und die Israelis, wobei man ja auch wissen sollte, dass es durchaus auch Israelis gibt, die muslimischen Glaubens sind oder die christlichen Glaubens sind. Das wird immer unterschlagen. Man denkt immer, dass die Israelis alle Juden sind. Das stimmt ja gar nicht.
Ja.
Und meine Idealvorstellung ist halt, dass sich die Palästinenser und die Juden zusammentun und einen Staat bilden. Das wäre ideal. Jeder kann ja natürlich seine eigenen politischen Partei da haben und das dann auch so verfolgen, wie er das möchte. Aber man sollte sich vertragen und sich zusammentun und nur gemeinsam ist man stark. Ja. Die zweitbeste Lösung in meinen Augen wäre, dass man praktisch den Gazastreifen und das Westjordanland als Palästina nimmt, als palästinensisches Land und den Rest dann halt eben als Israel. Und da wäre es dann so, dass eben, wenn Juden im Westjordanland leben wollen, in irgendwelchen Siedlungen, dann müssen sie sich halt auch darüber, in meinen Augen, darüber im Klaren sein, wenn ich dort wohnen möchte, lebe ich nicht in Israel, sondern ich lebe im Ausland. Ich lebe im Ausland, genau wie Juden, die in Deutschland, USA oder sonst wo leben. Die leben auch nicht in Israel.
Richtig.
Die leben auch im Ausland. Und das wäre für mich persönlich auch eine gangbare Lösung. Mhm. Wobei andere Leute haben andere Meinungen. Ich bin nur ein kleines Licht und wie gesagt, ich darf da noch nicht mal wählen.
Aber es ist tatsächlich so, ja, es gäbe Lösungen, aber man wird sich dann trotzdem nicht einig, weil der eine dann doch mehr und der andere weniger. Und ne, das ist halt immer so. Aber gut, das haben wir überall und das ist nicht nur in Israel so. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, es ist halt so dieses, man behandelt Juden ja oft wie ein rohes Ei. Man traut sich nichts zu sagen. Ja, jetzt wäre das auch gerade Israel wäre so ein Thema. Darf ich einem Juden sagen, dass ich eigentlich auch nicht das so gut finde, wie die israelische Regierung das alles so behandelt? Bin ich dann schon diskriminierend? Bin ich dann antisemitisch? Was darf ich? Ja, jetzt haben wir ja den großen Eklat wieder gehabt von dem Palästinenserführer, der da diese gesagt hat, dass die Israelis 50 Holocaust den Palästinensern gegenüber durchgeführt haben. Das ist klar, das ist eine Sache, da sollte man nicht sagen, weil es halt einfach nicht vergleichbar ist. Aber merkt ihr das auch, mal, wenn ihr mal die Kippa aufhabt und unterwegs seid, dass Menschen euch anders behandeln, weil ihr eben Juden seid? Und wie findet ihr das eigentlich? Ich meine, also, ich möchte ja, wenn ich jetzt mich sehe, ich bin schwul und ich möchte auch nicht anders behandelt werden. Dafür kämpfen wir ja. Ich gehe mal davon aus, das ist ja auch irgendwo im Sinn, das euer Bestreben.
Also, ich kann dazu nur sagen, ich habe, ich glaube, noch nie eine negative Äußerung wirklich gehört, wenn ich mit der Kippa, was auch, also meistens trage ich einen Basecap drüber, dann sieht es ja eh keiner, aber wenn ich so mit der Kippa rumlaufe, dann kriege ich eigentlich immer nur positive Rückmeldungen, dass die Leute das gut finden, dass ich damit rumlaufe und dass man das ja so, eigentlich viel zu selten in Deutschland sieht. Das zeigt dann auch wieder, dass die Leute wahrscheinlich denken, es leben 6 Millionen Juden in Deutschland, aber was ja nun weiß Gott nicht stimmt. Und aber eigentlich, ich kann nichts Negatives sagen über, also das irgendwie auch von Leuten mit Migrationshintergrund, also habe ich noch nie irgendwas Negatives.
Du musst immer dazu sagen, wir sind ja aus dem Rhein-Main-Gebiet. Also wir sind hier in einer sehr multikulturellen, offenen Region von Deutschland zwischen den großen Städten. Also wir haben Darmstadt, Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, Aschaffenburg natürlich. und hier sind die Leute schon sehr tolerant. Also ich habe kein Problem, offen mit der Kippa auf der Straße zu laufen, wäre aber, glaube ich, zum Beispiel in gewissen Stadtteilen von Berlin eher vorsichtig.
Okay. Habt ihr es dann schon, dass Menschen sich plötzlich ganz komisch verhalten haben? Habt ihr das schon gehabt? Also nicht in negativen Sinne, sondern eher so, uiuiuiui, jetzt muss ich aufpassen, dass ich alles richtig mache.
Die Angst vor politischer Incorrectness.
Richtig.
Genau, ja. Also, was heißt komisch? Ja, schon. Also man merkt oft, wenn man im Supermarkt steht oder wenn man einkaufen geht oder in ein Einkaufszentrum fährt. Die Leute schauen schon, trauen sich aber ganz oft nicht zu fragen. Ich habe das Gefühl, die Menschen haben Angst, einfach mal anzusprechen, aus dem Grund, dass sie in ein Fettnäpfchen treten können.
Genau.
Was ich eigentlich schade finde. Also bevor einfach mal auf gut Deutsch gerade das Maul zu zerreißen, einfach mal vielleicht einfach echt offen und ehrlich ansprechen. Also keiner wird sauer sein, wenn man angesprochen wird, hey, bist du Jude? Würde ich mir sogar eher wünschen würden, dann vielleicht mit Menschen in den Dialog zu kommen.
Was ja sehr interessant sein kann, wie wir heute Abend sehen und auch schon im Vorgespräch. Wir machen ein bisschen Musik und auch wenig Musik. Weil wir einfach zu viel quatschen, es ist einfach so. Aber es ist auch so interessant. Und ich denke auch einfach, dass unsere ZuhörerInnen vieles erfahren haben und vieles heute Abend gelernt haben, so wie ich auch, was man eben noch nicht wusste, was Juden und Judentum betrifft. Und wir sprechen jetzt natürlich bei Steve's Queer World immer noch mit Hans und Mike. Jetzt kommen wir auch mal zu dem eigentlichen Punkt, sagen wir es mal so, Queerness. In eurer Religion oder in der Religion des Judentums, ich sag mal so, wie verhält sich das? Wie kann man das ausleben? Wie darf man das ausleben? Darf man es überhaupt ausleben? Und das ist doch jetzt eigentlich so die spannende Frage. Nachdem wir jetzt so viel über das Judentum gehört haben, wie wird Queerness von dem Glauben aus erstmal gesehen, vom Grundsatz her?
Naja gut, wir müssten erstmal die Frage etwas differenzieren. Also Homosexualität oder Queerness ist grundsätzlich ja nicht verboten. Die Auslebung der Sexualität ist dann immer so eher das Problem. Wie man sagt, es ist eine Auslegungssache. Also viele berufen sich natürlich auf diesen Satz, das machen sowohl die Muslime als auch die Christen, sowie auch die Juden, die nehmen den Satz aus dem Levitikus, wo es heißt, du sollst nicht neben einem Manne liegen wie neben einer Frau. Jetzt ist natürlich die Frage, an wen richtet sich denn der Satz? Ist der Satz an einen Mann geschrieben? Ist der Satz an eine Frau geschrieben? Zumal man jetzt, wenn man jetzt ins Detail gehen würde, man kann technisch nicht so neben einem Mann liegen wie neben einer Frau. Es funktioniert einfach nicht. Dementsprechend ist das
nebeneinander, ja gut, wenn man.
Ja gut, aber das ist ja nichts Verbotenes, ne? Ja. Also ich sag jetzt mal, auf dem Bett liegen und Netflix schauen, sagt ja keiner was dagegen.
Richtig. Und das nebeneinander liegen
ist natürlich schon auch so gemeint, dass es natürlich um den Beischlaf geht, klar. Ne? Also
ist schon klar, aber wenn man es mal wörtlich nehmen möchte, also genau. Ne, also das nebeneinander liegen darf man nicht, aber aufeinander liegen ist aber okay. Ja, Entschuldigung.
Deswegen steht er ja nicht nebeneinander, sondern beieinander.
Oder beieinander. Okay, verstanden. Gut, okay, dann müssen wir die nächste Lücke suchen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt euch, es gibt die Yachad-Gruppe. Das heißt, da irgendwie muss ja eine Art der Akzeptanz oder eine Art der oder eine Form des Lebens mit dem Glauben ja stattfinden und möglich sein.
Ja, das ist auch sehr gut möglich, so wie wir hier dastehen und es auch in dem Sinne dann beweisen. Das hat aber natürlich die größte Akzeptanz, Toleranz, wenn man das so will, irgendwie in diesem Ausdrucksformat bleiben will, das ist natürlich bei den Liberalen.
Okay.
Da ist das schon sehr, die gehen auch sehr offen damit um und bei den Liberalen gibt's dann auch so queere Gottesdienste und sowas gibt's auch ab und zu mal. Es gibt aber durchaus orthodoxe Rabbiner und orthodoxe Personen, die eigentlich gar kein Problem damit haben. Also ich zum Beispiel bin bei einem orthodoxen Rabbiner, gehe dort jeden Schabbat, wenn ich in Frankfurt bin, gehe ich dorthin und bin bei dem im Gottesdienst. Wenn ich nicht da bin, dann gehe ich halt dort, wo ich bin, zum Gottesdienst und er vermittelt dann meistens die Stellen, wo ich hingehen kann. Das ist dann auch wieder bei Orthodoxen, aber das ist alles kein Problem.
Okay.
Das läuft alles so Hand in Hand. Und wenn ich jetzt in eine Rom bin, dann werde ich zum Beispiel auch, also nicht jetzt dieses Mal in Rom, sondern Anfang Oktober bin ich nochmal in Rom. Das ist genau über Yom Kippur, das, was ja der höchste Feiertag ist.
Ja.
Und da werde ich dann auch in Rom in die Synagoge gehen, weil ich muss an Yom Kippur in die Synagoge, das geht nicht anders.
Mhm.
Und da hat er jetzt schon für mich dann rumtelefoniert und hat schon eine Stelle gefunden, wo ich dann hingehen kann.
Okay, anders, aber abgesehen davon, ich meine, du hast ja jetzt kein Schild auf der Stirn kleben.
Nee, er wird das denen auch nicht gesagt haben, gehe ich mal von aus.
Aber,
und, aber das ist bei dem Rabbiner, wo ich dort bin, in Frankfurt, der geht sehr tolerant damit um und ich meine, wer mich kennt, die Leute sind auch nicht mit Blindheit geschlagen, also das merkt man ganz einfach.
Manche schon.
Ja, aber die müssen dann schon sehr blind sein und taub noch dazu.
Wenn, also das heißt, die Glaubens, also ich sag jetzt mal so die Gemeindeführer oder die Rabbiner, gibt's eben so und so. Ne? Also man kann tatsächlich sagen, es ist möglich und man hat auch da, man wird auch dort empfangen. Die Gemeindemitglieder, sind das, ist das dann auch eigentlich so, wie die, wie liberal sie leben, oder ist es dann wirklich auch, wo die sagen, nee, wir wollen die nicht dabei haben, weil die sind ja irgendwie was Verbotenes, oder ist das eher kein Thema?
Also ich würde sagen, das ist erstmal kein Thema, aber zumindest die, die ich da in dieser Synagoge kenne, in dieser kleinen Synagoge, wo ich immer hingehe bei dem Rabbiner, das ist überhaupt kein Problem. Die Leute, die mich da kennen, also ich bin jetzt nicht der einzige Schwule da, aber die meisten, die da sind, das sind halt ganz normale Leute wie du und ich.
Mhm.
Also die sind auch verheiratet und mit denen habe ich alle sehr guten Kontakt.
Du darfst nicht vergessen, wie wir vorhin hatten, es gibt ja keinen, der quasi die Hand oben drauf hält und sagt, das ist erlaubt und das ist nicht erlaubt. Also das Homosexualität und der Umgang mit Queerness obliegt jedem Rabbiner so im eigenen Ermessen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt mit Hans zum Gottesdienst gegangen bin oder auch schon in anderen Gemeinden rund um Frankfurt, dass ich auch sowohl von den Rabbinern als auch von der Gemeinde immer sehr herzlich empfangen worden bin und immer das Gefühl bekommen habe, direkt dazuzugehören, auch wenn die Menschen mich vielleicht noch gar nicht kannten.
Dann, Hans, du warst verheiratet, du bist es. Habt ihr dann, seid ihr von einem Rabbiner oder einer Rabbinerin getraut worden?
Also ich wurde von einem von einer Rabbinerin getraut.
Mhm.
Und das war eine sehr, sehr schöne Zeremonie. Dazu muss man übrigens auch nicht in die Synagoge gehen zu einer Trauung. Die Trauung findet statt unter einem Baldachin. Und der Baldachin, der kann auch draußen im Freien stehen.
Okay.
Also mein Mann und ich, wir wurden draußen im Freien getraut und da wurde der Baldachin, der wurde dann nicht extra aufgebaut, sondern der Baldachin war ein riesengroßer Talit. Ein Talit ist so ein Gebetsschal, ist das, ein ganz großer von dem orthodoxen Rabbiner, von dem ich gerade erzählt habe. Und die Pfosten, die vier Pfosten wurden gebildet aus unseren beiden Familien und zwar von meinem Bruder, von meinem Neffen und von dem Cousin meines Mannes und von dem jüngeren Bruder meines Mannes. Das waren dann sozusagen die Pfosten. Und mein Mann und ich standen da drunter und die Zeremonie wurde da drunter abgehalten und zum Schluss wurde das Glas zertreten. Wollte
eben gerade fragen, verdammt nochmal.
Dann wurde das Glas zertreten.
Er redet echt viel und schon, ne?
Ja, da wurde das Glas zertreten und schon schwuppdiwupp ging die Klezmermusik an und wir hatten einen super tollen Nachmittag.
Bei dir auch so gewesen?
Ganz klassisch Standesamt. Aber ich gehe davon aus, dass mein Mann jetzt auch gerade bei der Sendung zuhört und er kann sich darauf gefasst machen, dass das mit Sicherheit noch kommt und dass ich auch unter der Gruppe heiraten oder nochmal heiraten möchte.
Ich hoffe, er hasst mich nicht dafür, dass ich dich in die Sendung eingeladen habe und du das jetzt offen...
Nein, der weiß das schon.
Okay, da wir ja ein bisschen Zeit aufholen müssen, gibt's jetzt gerade noch mal ein bisschen Musik. Also ich meine, ich sag mal so, es hört sich ja doch recht schön an, ja, das mit dem Glauben verbinden zu können. Ihr habt es, also du wirst es noch auch kirchlich, also Entschuldigung, also wie auch immer, kirchlich, synagogisch, wie auch immer.
Religiös,
okay, stimmt. Und du hast es schon, vielleicht wirst du auch nochmal, who knows?
Wer weiß.
Vielleicht läuft dir ja jetzt ein schöner Römer über den Weg.
Ja, vielleicht. Ich werde aber mit Sicherheit nicht nach Rom umziehen, da ist im Sommer viel zu heiß.
Aber du darfst dich jetzt erstmal auf Danat International freuen, weil das war ja so, auf was du dich ganz besonders heute musikalisch gefreut hast. Ja, Diva war das von Dana International und wir machen auch schon wieder weiter. Natürlich kommen wir jetzt auch endlich mal zu dem Titel der Sendung. Jüdisch und Queer haben wir ja jetzt schon und die Jachat-Gruppe jetzt. Es gibt euch in Frankfurt und es gab euch tatsächlich schon mal, oder zumindest die Gruppe, und ihr habt sie jetzt wiederbelebt sozusagen. Und jetzt seid ihr dran und dürft jetzt alles raushauen, was es über die Jachat-Gruppe zu wissen gibt, was man wissen muss, wo man euch findet, wie man euch findet und so weiter und so fort.
Ja, die Jachat-Gruppe gab's schon mal, das muss Mitte der 90er, meine ich, gewesen sein. Gab dann auch kleine Regionalgruppen in ganz Deutschland verteilt und hat sich leider aus unerklärlichen Gründen so ein bisschen aufgelöst. Also es wird gemutmaßt von den alten Mitgliedern von damals, dass einige der Gründungsmitglieder weggezogen sind und dann niemand mehr da war, der das Ganze so ein bisschen organisiert hat.
Okay.
Ja, und unser Kollege, der David, hat das Ganze dann wieder so ein bisschen ins Leben gerufen, hat Leute akquiriert, hat auch mich angesprochen, ob ich mitmachen möchte, wobei ich erst so ein bisschen misstrauisch war, hab gesagt, ach, eine queere Gruppe, eigentlich nicht so meine Welt, da halte ich mich lieber raus, hab mich dann doch ein bisschen breitschlagen lassen, mal zu einem Treffen zu kommen, und muss sagen, also auch, ich denke, Hans sieht das genauso, dass wir da ganz tolle, fantastische Menschen auch kennengelernt haben, also wirklich auch gute Freunde mittlerweile, mit denen wir auch die Freizeit einfach auch gestalten, also gemeinsam auch einen Gottesdienst feiert oder
so, wie es auch eigentlich sein soll, wenn man so eine Gruppe bildet, ja.
Genau.
Okay. Seid ihr, oder ich habe es ja vorhin eigentlich schon verraten, ihr seid aufgeschlossen auch anderen Menschen gegenüber, also man muss nicht unbedingt jüdisch sein, man muss auch nicht unbedingt queer sein, ihr wollt es schon
gut wäre es
offener gestalten. Was meinst du mit gut wäre es?
Also, ich habe so das Motto aufgebracht, dass wir, also im Prinzip jeder bei uns Mitglied werden kann, der sich der jüdischen Religion, aber auch Kultur verpflichtet fühlt oder sich dem gegenüber offen darstellt.
Okay.
Und aber im Schwerpunkt schon auf LGBTIQ-Personen und Diversität. Das ist so unser Leitmotto. Und da kann dann jeder, der sich in diese Gruppe rein denkt oder auch sich meint, er würde da richtig sein, kann bei uns Mitglied werden.
Darf man Frau auch zum Schnuppern kommen?
Ja klar, darf
jeder
man.
Jederzeit.
Schnuppern gehört dazu. Wenn ich nicht schnuppern, dann weiß ich nicht, ob es richtig für mich ist.
Ja, eben deshalb. Deshalb frage ich ja vielleicht, sagen, oh je, der will jetzt gleich, dass man Mitglied mit.
Nein. Schnuppern, okay. Schnuppern ist das Wichtigste im ganzen Leben.
Genau, also Mitglied ist auch so ein bisschen noch die falsche Bezeichnung. Noch sind wir eine reine Interessengemeinschaft, haben bei dem letzten großen Treffen, wo wirklich, ich glaube, wir waren 12 Personen müssten wir gewesen sein, haben wir beschlossen, es macht dann im Endeffekt doch Sinn, dass wir einen Verein draus machen. Also wir sind gerade so auf dem Weg, ein eingetragener Verein zu werden, einfach auch, um gewisse Rechte und Pflichten damit umsetzen zu können. Ja. Und wie Hans auch schon gesagt habe, klar, zum Schnuppern ist jeder herzlich willkommen. Wir haben sehr viele Anfragen auch dieses Jahr beim CSD bekommen, wobei ich dann auch gesagt habe, Personen, die sich melden und sagen, ach ja, ich finde das ja ganz cool und ganz interessant, ich will mal in eine Synagoge, und sich aber herausstellt, dass es wirklich nur um diesen, hört jetzt fast böse an, Judentourismus geht, das ist dann doch ein bisschen wenig. Also die Menschen sollten sich schon auch mit der jüdischen Kultur, dem Glauben ein Stück weit identifizieren. Das wär sinnvoll.
Wo man ja jetzt wieder dann die Frage stellt, wie weit sind jetzt zum Beispiel Christen dann so von euch weg? Ne? Das ist ja immer so dieses, die dann sagen, ja, ich weiß, es ist der Ursprung meiner Religion, ich möchte mehr darüber wissen, ich möchte mehr darüber erfahren, ich würde mich auch mal gerne angucken, wie bei euch der Gottesdienst abläuft und solche Geschichten. Was denkt ihr, ist euer Ziel dann auch von dem Verein, von der Gruppe? Wo seht ihr euch in 2, 3, 4 Jahren?
Ja, wo sehen wir uns in 2, 3
Jahren? Nur Kaffee trinken und tanzen wirklich mal so, wo ihr sagt, okay, wir wollen vielleicht auch regelmäßig einen queeren Gottesdienst abhalten und solche Geschichten.
Ja, einen queeren Gottesdienst, das wird wohl erstmal nicht funktionieren, weil wir zu wenig Leute sind. Mhm. Dann würde es auch noch, wenn wir das dann auf queere Gottesdienste machen würde, würde sich auch die Frage stellen, es müssen ja für einen Gottesdienst mindestens 10 Männer zusammenkommen. Oder wollen wir das eher liberal halten, dass 10 Personen zusammenkommen? Weil das ist ja etwas diffizil und schwierig. Dann müsste man sich dann erstmal einigen, wie man es machen will.
Okay.
Aber grundsätzlich bei den traditionellen Juden und auch vor allen Dingen bei den Orthodoxen, da gibt es dann immer sogenannte Minyan. Minyan bedeutet, dass 10 Männer zusammenkommen. Mhm. Man kann aber auch bei den Orthodoxen geht das, wenn 10 Frauen zusammen da sind, kann auch ein Gottesdienst stattfinden. Aber das ist dann, der Unterschied ist, wenn 10 Männer zusammenkommen, dann können die Frauen dazukommen. Wenn nur 10 Frauen da sind, dann können die Männer nicht dazukommen. Das funktioniert nicht. Dann können die nur einen Frauengottesdienst machen, sozusagen. Das ist etwas kompliziert, aber...
Ich merke es gerade.
Und wir können uns ja nicht entscheiden, was wir machen möchten, weil wir haben natürlich Leute in unserer Gruppe oder Personen, die sagen, sie sind da sehr traditionell. Wir haben genauso... Also die Gruppe ist natürlich auch divers. Also wir haben auch Menschen dabei, die sagen, sie gehen zum Beispiel nie in die Synagoge, sind aber trotzdem jüdisch. Also
gut, ich ein Spektrum. Und dann sind wir, ne, wenn wir dann jetzt bei der queeren Community sind, dann ist es ja auch so, ihr wollt ja auch dann entsprechend alle mit einbeziehen. Dann was mache ich dann mit intersexuellen oder mit non-binären oder genderfluid Menschen, die dann vielleicht, ne, da wird es ja auch wahrscheinlich
genau.
Das sind also praktisch auch noch Probleme oder Punkte, über die ihr noch sozusagen euch klar werden müsst.
Genau, da kommt es dann einfach raus, dass jedes, wie man das auch immer bezeichnen will, seine eigene Diva ist. Also das ist etwas schwierig umzusetzen, aber wir wollen natürlich wachsen, möglichst größer werden, dann natürlich das Thema auch Diversität und Homosexualität oder LGBT grundsätzlich in die Gemeinde tragen. Wir haben jetzt einen sehr, sehr guten Kontakt zur Gemeinde schon gehabt. Die haben uns beim CSD auch unterstützt und hätten wir nie mit gerechnet, dass wir überhaupt eine Unterstützung von der Gemeinde kriegen. Weil als es vor ein paar Jahren mal diese Gruppe gab, da hat die Gemeinde das strikt abgelehnt und jetzt sind die im Prinzip fast selbst auf uns zugekommen und wollten uns beim CSD-Stand unterstützen.
Okay, also passiert doch viel mit der Zeit.
Ja.
Okay. Wo findet man euch? Wie findet man euch?
Gut, am einfachsten natürlich, wenn man Yachat Deutschland eingibt, wir sind zwar natürlich eine kleine regionale Gruppe, haben auch einige Mitglieder in Anführungszeichen aus anderen Bundesländern, die noch keine eigenen Gruppen haben. Mhm. Das wäre natürlich irgendwann wünschenswert. Deshalb haben wir jetzt erstmal gesagt, wir nehmen alle auf, deutschlandweit sind dabei. Und uns findet man auf yachat-deutschland.de, dort sind auch die Kontaktdaten, dort kann man auch ein kleines Formular ausfüllen, wenn man Interesse hat, einfach dabei zu sein. Dort kann man sich für ein Newsletter anmelden, da wird auch mitgeteilt, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Mhm. Wir sind auf Facebook und Instagram vertrieben, also unter Yachat findet uns jeder. Vielleicht sollte man dazu sagen, das wurde glaube ich noch gar nicht erwähnt, Yachat kommt von dem hebräischen Wort für zusammen und das ist auch so ein bisschen der Leitsatz, dass wir einfach eine Gruppe sein sollen mit einem familiären Gefühl, das wir transportieren möchten, mit einem sicheren Platz, Ansprechpartner vielleicht, junge Queers aus den Gemeinden, die nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, einen Platz zum Austauschen.
Okay, ich hätte tatsächlich jetzt noch gefragt, was Yachat eigentlich bedeutet, denn ich hatte es euch vorhin erzählt, tatsächlich auch einen Song noch von Ofra Haza, den sie beim EST gesungen hat, gesucht und da gab es eine Compilation, die nannte sich Yachat, kriege jetzt gar nicht alles zusammen. Und da dachte ich mir, okay, was heißt das eigentlich? Ja, okay, jetzt wissen wir es. Ich sage ja, hier lernt man einfach viel. Wollt ihr vielleicht schon den nächsten Termin nennen, wann ihr euch trefft und wo ihr euch trefft?
Können wir offen sagen? Okay, also der nächste Termin wird sein, das müsste, ich habe den Kalender jetzt nicht auswendig im Kopf, ich glaube der 4. September, stimmt das?
Das ist der Sonntag.
Der erste Sonntag im Monat, das müsste glaube ich der 4. September sein und der Treffpunkt
Fünfte
ist, glaube ich. Fünfter?
Vierter
September, erster Sonntag im Monat in Frankfurt im Switchboard. Wir haben dort einen eigenen kleinen Raum im Hinterhof, ab 14 Uhr.
Okay, ja, Switchboard nimmt alle gerne auf, ist einfach so. Viele Grüße, falls jemand zuhört aus dem Switchboard. Ja, ihr beiden, also na, wir hätten wahrscheinlich noch 2 Stunden irgendwie hier zubringen können, um das alles ein bisschen mal weiterzugeben, vor allen Dingen, weil es eben auch ein Thema ist, wer das halt nicht so oft spricht, wer das viele nicht Bescheid wissen und das einfach immer nur mit, ich sag tatsächlich, mit negativen Aspekten verbindet. Ja. Und deshalb war es mir auch sehr, sehr wichtig, dass wir großen Teil heute über die Religion selber sprechen, was so die Besonderheiten sind und klar, natürlich Queerness gehört dazu, es ist ja Steve's Queer World und wir haben auch das angeschnitten und vor allen Dingen auch ZuhörerInnen, die da Interesse haben, sich euch anzuschließen, beziehungsweise vielleicht denken, oh wow, vielleicht auch Gleichgesinnte, die gar nicht wussten, dass ihr existiert, und von daher denke ich, war das sehr, sehr wichtig und bin froh, dass ihr heute so offen und über alles gesprochen habt. Das Lexikon Hans hat natürlich schön alles auch beantworten können. Ich habe manchmal so die Blicke nach neben gesehen. Ich weiß nicht, wenn nichts, erzähl du mal. Aber von daher, ja, und vor allen Dingen, da du ja auch morgen auch noch in den Flieger musst und noch schwimmen musst. Ich danke euch recht herzlich.
Wir danken
sehr
dir
dafür, dass ihr hier wart. Ja, wir werden mit Sicherheit immer wieder mal was voneinander hören oder sehen, spätestens wenn dann die Reise nach Israel geplant ist.
Genau.
Und von daher sage ich unseren ZuhörerInnen da draußen, habt eine gute Nacht, bleibt schön gesund und unanständig. Dir viel Glück, Hans. Ihr habt einen guten Nachhauseweg und ja, und ich sage einfach mal bis bald. Und hier kommt noch Ofra Hasa.
Euch allen noch Leila Tov und Shalom.
Shalom.
Bis
Shalom.
Zum nächsten Tag.
Ciao, ciao.
Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Sendeplatz, wird wieder queerer Talk gemacht. Aloha!